Lutz Klinkhammer, oft wird dieser Marsch auf Rom ja als breite Revolution der Massen dargestellt, die bereit waren, aus ganz Italien zu kommen und die liberale Regierung in Rom zu stürzen. Was geschah denn tatsächlich an diesen Tagen Ende Oktober 1922?
Ja, der Marsch auf Rom war im Grunde genommen ein Plan, mit den faschistischen bewaffneten Einheiten auf Rom zu ziehen, von verschiedenen Standorten. Aber letztlich war die Vorstellung eines Marsches auf Rom ein Bluff, ein politischer Bluff. Denn der Marsch auf Rom hat erst hinterher stattgefunden, nachdem Benito Mussolini vom König zum Ministerpräsidenten ernannt worden ist. Erst dann gab es einen Triumphmarsch durch Rom, während der militärische Angriff auf Rom so gar nicht stattgefunden hat. Mussolini ist im Schlafwagen von Mailand nach Rom gefahren, ist dann zum Sitz des Königs gefahren und wurde dort zum königlichen Ministerpräsidenten ernannt und zum Chef einer Koalitionsregierung. Hinterher wurde das als große Revolution der faschistischen Schwarzhemden gefeiert und auch mythisiert. Und diese Machtübertragung an Mussolini, die dann nach einigen Jahren erst in eine offene faschistische Diktatur umschlug, wurde als revolutionärer Akt gefeiert.
Dieses faschistische Regime war ein totalitärer Staat mit Einparteiensystem. Mussolini unterdrückte sämtliche Opposition, vor allem SozialistInnen, KommunistInnen waren massive Repressionen ausgesetzt. Wie brutal war das Regime Mussolini?
Man muss vielleicht sagen, dass die Brutalität jetzt nicht unbedingt ein Anzeichen für das Totalitäre des Regimes ist. Ich würde sogar sagen, je weniger brutal das Regime ist, umso stärker kann es einschneidende Wirkungen haben. Also bei George Orwell braucht man auch nicht unbedingt die physische Gewalt, um ein totalitäres Regime darzustellen. Man könnte sagen, je weniger blutig, trotzdem totalitär, umso stärker konnte es die Realität der Italienerinnen und Italiener beeinflussen. Also das war für ihn eine Form der Herrschaftsausübung, die bewusst repressiv war und gleichzeitig aber auch vielen die Gelegenheit gab, mitzumachen, Positionen zu übernehmen, Geld zu verdienen und von dem Regime auch zu profitieren. Gerade durch die extreme Massenmobilisierung und durch den großen Parteiapparat.
Benito Mussolini war ja Vorbild aller faschistischen Bewegungen, die danach folgten in Europa. Er war auch das Vorbild von Adolf Hitler. In der geschichtlichen Wahrnehmung jetzt von Deutschland und sicher auch in der Schweiz steht Mussolini immer etwas unbemerkt im Schatten von Hitler. Klar, die Systeme und die Gewalt, sie sind nicht vergleichbar. Trotzdem war er ein Diktator mitten in Europa. Wie wird Mussolini jetzt in Italien wahrgenommen?
Nach dem definitiven Sturz Mussolinis, nach seiner Erschießung durch die Partisanen, nach dem Aufhängen des Leichnams an der Mailänder Tankstelle, hat die italienische antifaschistische Gesellschaft gesagt, mit diesem Faschismus haben wir nichts zu tun gehabt. Es gibt ein schönes Buch von Filippo Fogardi, Der böse Deutsche und der gute Italiener, wie Italien seine Mitverantwortung am Zweiten Weltkrieg verdrängt hat. Das beruht natürlich auf historischen Unterschieden, die man nicht geringschätzen sollte. Mussolini war der Lehrmeister von Hitler. Dieses Verhältnis von Meister und Schüler hat sich aber dann nach der nationalsozialistischen Machtergreifung relativ schnell ins Gegenteil verkehrt. Und der Nationalsozialismus hat ein Radikalisierungspotenzial entfaltet, das der italienische Faschismus in dieser Form nie hat entfalten können. Er wurde blockiert durch Mächte, mit denen er zusammenarbeiten musste, die auch als Machtzentren blieben, wie die Monarchie, die katholische Kirche. Insofern sind deutliche Unterschiede zu vermerken, vor allem aber die extreme Radikalisierung des Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, die Entfesselung eines Vernichtungskriegs und dann die Vernichtung der europäischen Juden als Projekt und als auch Realisierung unterscheiden den Nationalsozialismus dann doch qualitativ und quantitativ vom italienischen Faschismus.
Deutschland gilt ja als quasi Vorzeigeland bezüglich der Aufarbeitung des Faschismus, der ganzen Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, die Jüdinnenvernichtung. In Italien gibt es nach wie vor Denkmäler im ganzen Land, die an Mussolini und seine Diktatur erinnern. Seine AnhängerInnen gedenken ihm alljährlich in seiner Geburtsstadt. Wie verläuft denn die Aufarbeitung der faschistischen Diktatur in Italien?
Anders. Anders, aber deswegen kann man nicht sagen, dass sie nicht stattgefunden hätte. In Deutschland waren die Siegermächte erstmal dafür verantwortlich, dass sich die deutsche Bevölkerung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigen musste. Die Nürnberger Prozesse, die Prozesse aller alliierten Mächte. Sicherlich mit der Berliner Republik nach dem Fall der Mauer, mit der Wiedervereinigung, hat man so diese Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und das Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten noch mal stärker in den Vordergrund gestellt. Und man könnte vielleicht sogar als Bestandteil der bundesrepublikanischen Staatsräson ansehen heute. In Italien gab es eine etwas umgekehrte Entwicklung. Also die antifaschistische Gesellschaft ist auf Distanz gegangen, bei aller personellen Kontinuität. Und diese Distanz hat auch bis zum Mauerfall gehalten. Danach kam ein Wiederaufbrechen alter Erinnerungen und es kam mit der Präsenz der Neofaschisten in der italienischen Politik und sie sind ja erstmals 1994 in eine italienische Regierung eingetreten unter Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Mit dieser politischen Präsenz der Neofaschisten kam eine Art von Kulturkampf zwischen Antifaschisten und Neofaschisten zum Tragen, der die ganzen 90er Jahre geprägt hat. Auch wenn sich dann diese neofaschistische Partei gehäutet hat, in Alleanza Nazionale umbenannt hat und vor allem unter der Parteichef Gianfranco Fini doch einen Wandlungsprozess durchlaufen hat. Insofern kann man eigentlich von einer postfaschistischen Entwicklung sprechen, die in Italien seit 1995 in Gange ist.
Sie haben die Unterschiede angesprochen von den Postfaschisten zu den Faschisten. Was sind denn die Gemeinsamkeiten oder wo gibt es Kontinuitäten?
Kontinuitäten gibt es in der Symbolik und sicherlich auch in Teilen der Anhängerschaft. Dennoch würde ich sagen, dass sich seit der Umbenennung 1995, dann nochmal der Neuformierung der postfaschistischen Parteien seit 2011 innerhalb von mehr als 25 Jahren doch einen Wandel eingestellt hat, vor allem ein Wandel auf der Ebene der Parteiführung. Die Neuorientierung an den gegenwärtigen Problemen halte ich für deutlich sichtbar, auch wenn bei einzelnen Anhängern sicherlich nostalgische Erinnerungen mitschwelgen und manchmal auch zum Vorschein kommen. Es gibt in Italien wie auch in Deutschland einen harten Kern von ehemaligen Neofaschisten oder Neonazis, die immer noch überzeugt sind, aber das ist doch eine verschwindend kleine Minderheit, die in beiden Ländern auch, wenn ich das richtig sehe, polizeilich bekannt ist und unter Beobachtung steht. Sie können keine Massenwirkung entfalten.
Ende Oktober jährt sich nun dieser Marsch auf Rom zum 100. Mal. Die faschistische Machtübernahme in Italien, ausgerechnet jetzt, kurz nach dem Wahlsieg der PostfaschistInnen. Ist das eine Ironie der Geschichte?
Das ist nur ein scheinbares Zusammentreffen, denn die Präsenz von Fratelli d'Italia in der Rechtskoalition, die lange Zeit unter der Führung von Silvio Berlusconi stand, ist ja kein Novum. Die Situation ist seit zwei Jahrzehnten so, dass die Postfaschisten in einer Mitte-Rechts-Koalition eingebunden sind unter der Leadership von Berlusconi. Jetzt hat sich zum ersten Mal eine starke interne Verschiebung ergeben. Bei den letzten Wahlen war es Salvini mit seiner Lega, die besonders stark war. Bei den jetzigen Wahlen hat man Salvini gewisserweise abgestraft und hat Giorgia Meloni den Vorzug gegeben. Aber es sind Umschichtungen innerhalb derselben rechtskonservativen Koalition, die im Unterschied zu 2018 jetzt die Regierungsbildung übernehmen wird. Und das liegt nicht nur am italienischen Wahlrecht, sondern es liegt auch an der Schwäche des Mitte-Links-Lagers, die es nicht geschafft haben, der Rechtskoalition eine analoge Linkskoalition gegenüberzustellen. Und das ist beim Mehrheitswahlrecht ist das fatal. Insofern war das Wahlergebnis weitgehend vorhersehbar.